Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
So gut, dass wir heute diese neue Serie reinstarten dürfen. Exodus. Juli hat es gesagt, ja, es geht ums Thema Freiheit. Und wir wollen uns in dieser Serie mit dem Volk Israel gemeinsam auf den Weg machen. Wir wollen schauen, ja, wie Gott Geschichte mit seinem Volk geschrieben hat und wie Gott heute mit dir und mir auch Geschichte schreiben will. Exodus, dieses Wort Exodus, ist zusammengesetzt aus zwei. Und das bedeutet so viel wie Ausweg. Und ich weiß nicht, was das jetzt in dir auslöst. Ob du sagst, hey, Ausweg, ja, okay, gut zu wissen. Aber da klingelt bei mir jetzt erstmal nichts, weil bei mir läuft eigentlich alles rund. Von daher ist das alles easy. Vielleicht ist es aber auch nicht so. Vielleicht klingelt bei dir bei Ausweg auch irgendwas ganz tief in dir drin und du sagst, hey, da ist was. Da ist wirklich was tief in meinem Herzen und da schreit was in mir. Ich suche einen Ausweg, ich brauche einen Ausweg. Und ich will dir sagen, hey, wir haben einen Gott, der sich Freiheit wünscht, der sich so viel mehr Freiheit wünscht für dich und mich, als wir uns das überhaupt nur vorstellen können. Und darum soll es in dieser Serie gehen. Und genau, heute geht es um raus aus deinem Ägypten. Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal in Ägypten? Schon ein paar Leute hier, die kennen Ägypten, okay. Cool, ich war jetzt tatsächlich noch nie da. Ich kenne Ägypten allerhöchstens mal irgendwie vom Fernsehen oder vielleicht mal von irgendwelchen Social Media Clips oder wie auch immer. Aber Ägypten könnte man jetzt auch fragen, hey, was hat das mit mir zu tun? Weil wir sitzen hier jetzt in Reutlingen. Und Ägypten ist jetzt tatsächlich nicht um die Ecke, sondern ist ein paar Kilometer weg. Also eigentlich mein Ägypten, wieso mein Ägypten überhaupt? Und ich lade dich ein, vielleicht merkst du heute in dieser Message, dass Ägypten mit dir mehr zu tun hat, als du es vielleicht dir vorstellen kannst. Und ich möchte reingehen mit euch in diese Message, gerade mit dem Volk Israel. Volk Israel, so im ersten Teil der Bibel lesen wir, wie die Familie Jakobs sich auf den Weg gemacht hat nach Ägypten. Der Grund war, dort wo sie waren, gab es eine Hungersnot. Und sie haben sich auf den Weg gemacht. Jakobs elfter Sohn Josef, der war in Ägypten und der war sowas wie der Stellvertreter des Chefs, also quasi der war so der zweite Mann gleich nach dem Pharao, also nach dem damals mächtigsten Mann der Welt. Und sie sind dahin gezogen und als sie dort waren, ging es ihnen auch erstmal ziemlich gut. Auf jeden Fall, solange Josef lebte. Und es hat sich dann aber irgendwann geändert. Außerdem war Ägypten nicht das Land, zu dem sie bestimmt waren. Davor, Gott hatte mit Abraham einen Bund geschlossen. Und in diesem Bund, da war nicht das Land Ägypten verheißen, sondern das Land Kanaan. Und Gott sagt selber zu diesem Land, es ist ein weites Land. Es ist ein schönes Land. Es ist ein Land, das überfließt von Milch und Honig. Und jetzt waren die Israeliten aber dort, zumindest mal Jakobs Familie, die so mit ungefähr 70 Menschen dahin gezogen sind. Und über die Jahre hinweg, über die Generationen hinweg, wurde aus diesem Volk, aus diesen 70 Personen irgendwann ein Millionenvolk. Und wie gesagt, es ging ihnen auch nicht schlecht. Sie lebten zwar nicht in dem Land, das Gott ihnen geben wollte, aber sie lebten gut. Und sagen wir mal, es war für sie okay. Sie hatten sich daran gewöhnt. Denn sie hatten ein Dach über dem Kopf, sie hatten Arbeit, sie hatten was zu essen und im Großen und Ganzen war das auch ganz okay, war auch ganz gut. Doch dann veränderte sich die Lage. Es kam ein neuer Pharao und dieser Pharao, der hatte keine Ahnung mehr von Josef. Der wusste nichts mehr, wie damals Entscheidungen getroffen wurden von Josef. Der wusste nichts mehr davon. Von dem, wie es dem Volk damals ging, sondern er sah das Volk der Israeliten als Bedrohung. Und er sagte, wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch größer wird. Sonst könnten sie sich im Kriegsfall mit unseren Feinden verbünden, gegen uns kämpfen und dann aus dem Land fortziehen. Deshalb setzten die Ägypter Aufseher über die Israeliten ein, um sie mit schwerer Arbeit zu unterdrücken. Man könnte sagen, der Pharao hatte Schiss. Er hat gemerkt, hey, die werden immer mehr, die wachsen mir über den Kopf, ich kriege das irgendwann nicht mehr unter Kontrolle. Es könnte irgendwann passieren, dass die irgendwann mal so viele sind, dass die irgendwann mal tatsächlich rebellieren und boah, das wollte er sich tatsächlich gar nicht vorstellen. Also Stufe 1, er brummte ihnen erstmal mehr Arbeit auf. Er hat gesagt, hey, wenn ich das Leben für sie härter mache, dann hat das mit Sicherheit einen Impact. Dann wird das mit der Vermehrung dieses Volkes sicherlich irgendwo eingedämmt werden. Was allerdings passierte war, doch je mehr die Ägypter sie unterdrückten, desto zahlreicher wurden die Israeliten. Ja, wie jetzt? Also scheint irgendwie so, als dass der Plan vom Pharao nicht so richtig gezündet hat. Eigentlich wollte er genau das vermeiden, aber es passierte genau das Gegenteil. Und die Frage ist, woran lag das? Hatten sie einfach nicht gemerkt, hatten sie es einfach nicht realisiert, dass irgendwas um sie herum nicht stimmte, dass der Druck zugenommen hatte? Oder hatten sie sich damit abgefunden? Das Leben war halt anstrengender, ja, okay. Und sie sagten sich vielleicht, naja, ist ja auch nicht alles schlecht. Ich meine, ja, wir müssen mehr arbeiten, wir haben mehr zu tun, es ist anstrengender, ich bin abends einfach hundemüde, wenn ich nach Hause komme. Aber ja, come on, so schlecht ist es ja nicht. Oder war die Last und der Druck für sie irgendwie so ein Bestandteil des Lebens geworden, dass sie einfach gesagt haben, ja, das ist halt einfach so. Wie ist das bei dir und mir? Ticken wir da vielleicht ähnlich? Könnte es sein, dass wir auch uns, sag ich mal, an manche Dinge einfach so gewöhnt haben, dass wir da irgendwo feststecken? Es läuft doch. Und wir merken überhaupt nicht, dass wir nicht wirklich frei sind. Der Druck, die Last, Einschränkungen, vielleicht auch Schmerz, ist doch irgendwie normal. Geht doch allen so. Also wenn wir uns so umschauen in der Gesellschaft, ja, das ist halt einfach so normal. Aber ist das so? Johannes Hartl hat vor kurzem mal ein Zitat gebracht und hat gesagt, die meisten Menschen empfinden Gefangenschaft als normal. Und dann habe ich gedacht, echt jetzt? Okay, es gibt immer, wie auch im Volk Israel, immer eine große Masse an Menschen, die eben das auch so prägen, die sagen, ja, das Leben tickt eben so. Man hat sich daran gewöhnt und wenn wir ganz ehrlich sind, so als Gefangenschaft würden wir das auch gar nicht beschreiben. Und wir argumentieren dann, naja, ist nicht alles gut? Wenn mal jemand fragt, hey, und alles gut? Ja gut, alles gut ist ja irgendwie nie, oder? Aber es ist auch nicht alles schlecht. Aber wenn wir mal genauer hinschauen, da gibt es vielleicht Beziehungsprobleme in deiner Ehe, in deiner Familie, mit Freunden. Da gibt es vielleicht einfach in deiner Arbeit irgendwie Stress mit Kollegen, mit deinem Chef. Der Druck wird immer mehr. Die Arbeitslast wird auch immer mehr. Vielleicht gibt es auch manchmal den Zoff mit den Nachbarn. Vielleicht streitet man sich um irgendwelche Bäume, deren Früchte im Garten vom Nachbarn landen und nicht bei einem selbst. Die Krankheitsgeschichte, die vielleicht irgendwie auch zum Normal wird. Der Minderwert, mit dem man schon so lange lebt. Wir reden uns ein, dass Situationen wie diese zum Leben gehören. Und wir merken oft nicht, was sie mit uns machen. Oder vielleicht sind es auch Dinge, die wir uns angewöhnt haben. Zum Beispiel, wenn wir so an die Nutzung von unserer Zeit denken. Oder unserem Verhalten. Sowas wie zum Beispiel, naja, immer wenn ich nach Hause komme am Abend, ich schmeiß erstmal den Laptop an und ziehe mir einfach Serien rein. Irgendwie muss man sich ja auch ablenken. Ist ja irgendwie auch Freizeit und wenn man das jeden Abend macht, ja, ist ja nicht schlimm. Passt doch schon irgendwie. Oder vielleicht das alltägliche Feierabendbier. Oder ich verbringe meine Abende einfach mit Social Media. Da ist ja auch nichts dabei. Ich meine, ja, ich komme nach Hause und irgendwie der Abend ist lang und ja, Was soll dabei sein? Oder wenn ich Frust habe, gehe ich einfach shoppen. Ist ja auch easy von zu Hause aus. Ich weiß nicht, was es bei euch ist und versteht mich bitte richtig. Ich will gar nicht sagen und ich sage auch nicht, dass Serien schauen oder das Feierabendbier oder Social Media in irgendeiner Form schlecht sind. Aber mir geht es darum, dass daraus einfach Verhaltensmuster entstehen können und wir gar nicht merken, wie uns das in irgendeiner Form auch negativ beeinflusst oder uns tatsächlich Freiheit raubt. Wie kannst du herausfinden, ob so ist? Du kannst es einfach bei dir mal testen, indem du einfach Dinge mal konsequent weglässt. Mal einfach über mehrere Tage einfach mal weglassen. Und ich verspreche dir, es ist spannend. Weil wenn du dann irgendwann mal abends, wenn du jetzt mal, ich bleib mal bei dem Beispiel Serien, wenn du jemand bist, der abends einfach gerne einfach Serien schaut und das dann mal weglässt und auf einmal merkst, hey, was mache ich heute Abend eigentlich? Wenn du es auf einmal vermisst, dann könnte das vielleicht ein Indiz dafür sein, dass du da tatsächlich in deinem Ägypten in irgendeiner Form feststeckst. Und ich weiß nicht, wer von euch sich schon jetzt angemeldet hat. Wir machen ja gerade diese Zeit des Beten und Fastens hier bei uns in der Church in Exodus. Und wenn du dich noch nicht angemeldet hast, lade ich dich herzlich dazu ein. Weil in dieser Zeit wollen wir genau da mal die Lupe drauflegen, einfach wirklich mit verschiedenen geistlichen Übungen und uns anschauen, hey, gibt es vielleicht solche Dinge in meinem Leben, an die ich mich gewöhnt habe? Gibt es vielleicht Dinge in meinem Leben, die mich irgendwo beeinflussen, die mir Freiheit rauben? Und das wollen wir in den nächsten 4 Wochen einfach gemeinsam im Beten und Fasten und mit diesen geistlichen Übungen angehen. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast, dann lade ich dich herzlich ein, dazu zu kommen. Der Punkt dabei ist, wir können uns an erstaunlich vielem gewöhnen. Interessanterweise nicht nur an Gutem. Wir gewöhnen uns auch an schlechten Dingen. Und vielleicht leben wir sogar ganz gut damit. Aber wir merken es vielleicht nicht, dass es Dinge sind, die uns in irgendeiner Form in Ägypten halten. Und ich habe mir so einen Satz aufgeschrieben, merkst du es noch oder ignorierst du es schon? Denk mal drüber nach. Wie ist es bei dir? Bist du wirklich frei? Und was hält dich davon ab, dass du in deiner Identität als Kind Gottes lebst? Wo steckst du vielleicht fest? Fakt ist, Ägypten ist nicht der Ort und Zustand, an dem Gott dich lassen möchte. Genauso wenig wie damals beim Volk Israel. Und lass uns zum Volk Israel wieder zurückschauen. Der Druck wurde größer. Der Pharao hat gemerkt, hey, Stufe 1 hat nicht funktioniert. Und Stufe 2 war, dass er gesagt hat, hey, ich muss dafür sorgen, ich muss es jetzt einfach radikal eindämmen, dass die Israeliten einfach noch mehr werden. Und hat einfach angeordnet, dass alle neugeborenen Israeliten, alle neugeborenen männlichen Israeliten, ja, dass sie umgebracht werden sollen. Er wollte mit aller Gewalt verhindern, dass dieses Volk noch größer wird. Und da war eine hebräische Mutter, die ihren 3 Monate alten Sohn in einen Korb hineingelegt hat und in den Nil gesetzt hat, diesen Korb. Und dieser Korb, da ist dann in Richtung des Pharaos, des Palastes getrieben worden, wo gerade die Tochter des Pharaos ein Bad nahm. Und die Schwester dieses Kindes hat sich versteckt im Schilf, um einfach zu sehen, was passiert. Und die Tochter des Pharaos hat diesen Korb gesehen, hat ihn aufgemacht. Und als ihr da ein schreiendes Kind begegnet ist, da bekam sie Mitleid. Und die Schwester dieses Jungen, die war einfach so geistesgegenwärtig und ist hingerannt zu ihr und hat gesagt, hey, ich kenne eine hebräische Mutter, zu der könnten wir dieses Kind bringen, um es zu stillen. Und dieses Kind wurde dann von seiner eigenen Mutter wieder gestillt. und wurde aber im Schutz des Pharaos großgezogen. Und da heißt es in 2. Mose 2,10, als der Junge größer wurde, brachte sie ihn zur Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Ich habe ihn aus dem Wasser geholt, sagte sie, und darum nannte sie ihn Mose, was so viel bedeutet wie herausgezogen. Mitten im Chaos, mitten in dem, was da alles passiert ist, an Leid, bereitet Gott Mose und damit auch die Befreiungsgeschichte seines Volkes vor. Mose wird am Hof dann ausgebildet, am Ägyptischen, und ist irgendwann, als er erwachsen ist, identifiziert er sich mit seinem Volk. Und jetzt könnte man ja sagen, hey, da könnte doch jetzt eigentlich die Geschichte so die Richtung einschlagen, so jetzt könnte das Volk doch aus Ägypten rausgeführt werden. Mose ist ready, Mose ist erwachsen, er identifiziert sich mit seinem Volk, alles gut? Nicht ganz. Moses Identifikation mit seinem Volk führt erstmal dazu, dass er einen Ägypter umbringt, der einen Israeliten geschlagen hatte. Also erstmal vermasselt Mose es ganz gehörig. Er hat zwar ein Gerechtigkeitsempfinden und er will auch Gerechtigkeit herstellen, aber absolut mit der falschen Methode. Er konnte es nicht mit ansehen. Er konnte es nicht mit ansehen, das Leid seines Volkes. Er wollte etwas tun, er wollte etwas verändern. Und vielleicht wurde er sich auch bewusst, dass er genauso gefangen ist. Aber bei Mose war es eines dieser vorschnellen Versuche, dieser vorschnellen menschlichen Versuche. Vorschnelle Versuche sind gut gemeint. Aber sie bedeuten nicht Versuchs aus eigener Kraft. Mose muss an einen Punkt kommen, wo er merkt, hey, ich kann es nicht alleine. Er muss an einen Punkt kommen, wo er sich bewusst wird, dass erst in ihm etwas verändert werden muss. Und als es für ihn dann wirklich brenzlig wird in Ägypten, flieht Mose nach Midian, in die Wüste, wo er als Fremder lebt und die Schafe seines Schwiegervaters Jethro hütet. Und ich habe mir das so vorgestellt, wie es in der Wüste so ist, mit einfach ein paar Schafen. Da ist nichts. Ab und zu mal das Geblöke von Schafen, vielleicht hört man den Wind und sonst ist nichts. Also wenn Mose Weltveränderer sein wollte, dann war das nicht der richtige Ort, um damit zu starten, oder? Von der Wüste aus die Welt zu verändern, wie soll das denn gehen? Aber diese Zeit in der Wüste war eine Zeit des Lernens, ein Ort, an dem Gott an Moses Charakter arbeitete. Viele Kapitel später, in 4. Mose 12, da heißt es, Mose war ein zurückhaltender Mann, demütiger als alle anderen Menschen auf der Welt. Hä, ist das derselbe Mose? Der Mose, der seine Impulse, der sich selber nicht unter Kontrolle hat und einfach mal einen Ägypter erschlagen hat? Einfach so aus, man könnte beinahe meinen, aus dem Affekt raus? Ist das derselbe Mann? Aber es heißt, Mose war demütiger als alle anderen Menschen auf der Welt. Demut, das ist ja so ein Wort, das wir nicht so in unserem Sprachgebrauch haben heute. Und was heißt denn Demut? Demut heißt nicht, ich denke ganz schlecht über mich, sondern Demut heißt, ich denke nicht zu hoch von mir. Demut bedeutet die Bereitschaft zu dienen, zu lernen und zu hören. Und ich finde es mega interessant, dass später mit dem ganzen Volk Israel genau das passiert, was Mose in dieser Zeit erlebt. Große Befreiungsgeschichten beginnen oft in der Wüste. Und auch wenn die Wüste ein einsamer Ort ist, ein scheinbar unfruchtbarer Ort, ist die Wüste vielleicht auch ein Nährboden für Veränderung. Und dann begegnet Gott Mose in einem brennenden Dornbusch mit den folgenden Worten. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Gott hat gesehen, Gott hat das Elend seines Volkes gesehen. Er hat seine Hilfeschreie gehört und er kommt, um sein Volk zu retten. Und aus der Gefangenschaft zu führen. So ist unser Gott. Und bei den 10 Geboten stellt Gott sich so vor. dass er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Und wir haben einen Gott, dessen größtes Anliegen es ist, dass du in der Freiheit lebst, zu der er dich berufen hat in Jesus Christus. Und wie immer auch dein Ägypten aussieht, Gott sieht dich, Gott hört dich. Er hört dein Schreien. Er hört auch deinen Aufschrei. Und er weiß, wo du dich nach Freiheit sehnst. Und er sagt heute zu dir, ich bin der Herr, dein Gott, dein Befreier. Vertraust du ihm? Gott beruft Mose, nach Ägypten zu gehen. Und er sagt zu ihm, darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Mose hat erst dann herausgefunden, wer er ist und wozu er auf der Welt ist, als Gott ihm eine Berufung gegeben hat und er losgegangen ist. Wer du wirklich bist, findest du heraus, wenn du dich in den Dienst von etwas Größeren stellen lässt. Aber was war Moses Reaktion? Gott schickt Mose los und was tut Mose? Mose holt erstmal so seine Antiqualifikationsnachweise raus. Er sagt erstmal, also ja, ich verstehe schon, dass du mich da hinschicken willst, aber ganz ehrlich, ich bin denkbar der Ungeeignetste für diesen Job. Denn ich habe keine Fähigkeit, um das zu tun. Er sagt, hey, wer bin ich? Er sagt doch, hey, ich habe doch auch keine Botschaft. Also was soll ich denn sagen, wenn sie mich dann fragen, hey, was ich sage? Was soll ich antworten? Ich habe auch keine Autorität. Also sie werden mir doch nicht glauben. Oder mal eine fehlende Sprachfähigkeit. Ich bin kein guter Redner, sorry. Oder fehlende besondere Anpassung, wo er sagt, okay Herr, ich verstehe schon, aber schick doch bitte einen anderen. Ich glaube, ich krieg's nicht hin. Fragen über Fragen und ich habe mich gefragt, was war los mit Mose? Hat er in der Wüste Demut gelernt, aber angefangen, sich selbst in Frage zu stellen? Gott sichert Mose zu, dass er mit ihm ist und er gibt ihm schon einen Ausblick darauf, was der Beweis für seine Berufung sein wird. Und er sagt ihm, hey, wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg dienen. Und gibt es eine bessere Ausgangslage, als zu wissen, hey, Gott ist mit mir? Gibt es eine bessere Ausgangslage, um loszugehen, um gehorsam zu sein, um zu sagen, Herr, ich gehe? Aber Gottes Ja zu ihm stand. Und Mose hat Angst. Mose hat Angst. Er sagt, hey, zum mächtigsten Mann der damaligen Welt, zum Pharao zu gehen, ey, das ist definitiv nicht easy. Das ist sowas wie so eine menschlich gesehene Mission Impossible. Das geht irgendwie nicht. Kennen wir solche Momente der Angst vielleicht auch? Die Frage ist, schafft es diese Angst, uns vom Richtigen abzuhalten? Und vielleicht ist gar nicht die Angst das Problem. Vielleicht ist diese Angst eher ein Anzeichen dafür, dass du von Gott in etwas hineingerufen wirst. Und oft ist es so, da wo deine größte Angst ist, ist oft auch dein Auftrag. Und Mose überwindet seine Angst. Und er geht zum Pharao. Und was passiert? Erstmal wird es schlimmer. Und da lesen wir in 2. Mose 5, das soll euch der Herr heimzahlen, schimpften die Vorarbeiter. Ihr habt den Pharao und seine Beamten gegen uns aufgebracht. Ihr habt ihnen das Schwert in die Hand gegeben, mit dem sie uns töten werden. Da rief Mose zum Herrn, ach Herr, warum hast du deinem Volk das angetan? Und warum hast du mich überhaupt hierher gesandt? Denn seit ich in deinem Auftrag mit dem Pharao geredet habe, unterdrückt er das Volk nur noch härter. Und du unternimmst nichts, um uns zu helfen. Anstelle von Erfolg gibt es erstmal so einen richtigen Dämpfer. Wenn jetzt nichts passiert wäre, dann wäre das ja vielleicht noch gut gewesen. Es wäre noch okay gewesen, okay. Aber dass es für das Volk Israel noch härter und anstrengender wurde, das hat Mose frustriert. Hätte sein Meeting mit dem Pharao nicht einfach so einen schnellen Erfolg bringen können? Hingehen und sagen, hey, Gott sagt, lass mein Volk ziehen und okay, los geht's. Hätte es nicht auch so laufen können? Zumal, wenn Gott ihn da hinschickt und er sich trotz seiner Angst auf den Weg macht. Aber zu jedem Aufbruch in die Freiheit gehört die Konfrontation mit dem Pharao. Und das ist mir echt wichtig. Erst indem du Pharao konfrontierst, kommt der Aufbruch zur Freiheit. Und deswegen ist es wichtig, aktiv daran zu gehen, Themen anzugehen, die dich davon abhalten, ein Leben in göttlicher Freiheit zu leben. Und die Frage ist, was sind solche Pharaonen in deinem Leben, die dich in der Sklaverei, in der Abhängigkeit, vielleicht in irgendeiner Sucht, in destruktiven Verhaltensweisen halten wollen, die dich davon abhalten, Gott und seinem Heiligen Geist Raum zu geben? Bist du bereit, sie zu konfrontieren? Und ja, vielleicht ist die Konfrontation mit deinen Pharaonen, die du vielleicht in deinem Leben findest und entdeckst, mit Anstrengung, mit Herausforderung, mit Dranbleiben, mit Nicht-Aufgeben verbunden. Und dir fehlt dir der Mut, diese Themen anzugehen. Aber ich will dir Mut machen, dass du einen ersten Schritt gehst. Und dieser erste Schritt kann zum Beispiel sein, dass du nach der Celebration zu unserem Face-to-Face-Team gehst. Da sind Menschen, die lieben es, mit dir zu beten. Die lieben es, einfach mit dir zusammen diese Themen einfach vor Gott zu bringen. Auf Moses Hilferuf hin wiederholt Gott seine Verheißung. Nun habe ich gehört, wie die Israeliten als Sklaven der Ägypter stöhnen. Ich habe an meinen Bund mit ihnen gedacht. Darum richte den Israeliten aus, ich bin der Herr. Ich will euch von eurer schweren Arbeit erlösen und euch von der Unterdrückung durch die Ägypter befreien. Mit starker Hand werde ich die Ägypter strafen und mein Urteil an ihnen vollstrecken. Euch aber werde ich retten. Ich nehme euch als mein Volk an und ich will euer Gott sein. Ja, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Das, was Gott seinem Volk Israel sagt, das sagt er auch dir. Gott steht zu seinen Verheißungen, Gott steht zu seinen Versprechen, immer. Und das gilt uns auch heute. Und beim Volk Israel, Gott greift auf übernatürliche Weise ein. Er schickt die 10 Plagen. Und die letzte der 10 Plagen geschieht in der Passanacht, bevor es dann raus aus Ägypten geht. Gott gibt Mose und Aaron genaue Anweisungen, wie sie das Passafest vorbereiten sollen. Ein fehlerfreies männliches Lamm wurde geschlachtet. Sein Blut wurde an die Türpfosten gestrichen, um sie vor der Todesplage, in der alle erstgeborenen Söhne und männlichen Tiere getötet wurden, zu verschonen. Ein direkter Hinweis auf Jesus, der am Kreuz für alle deine und meine Schuld gestorben ist. Um alles, was uns von Gott trennt, alles, was uns von Gott distanziert, alles, was zwischen uns und Gott stand, ein für alle Mal wegzunehmen. Und das ist die größte Befreiungsgeschichte überhaupt. Jesus hält dir seine Hand hin. In seiner ersten Predigt sagt Jesus über sich selbst: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Im Namen von Jesus ist Kraft. In seinem Namen ist Kraft, wirklich alle Ketten zu sprengen. In seinem Namen ist Kraft, alles, was dich noch in Ägypten hält, zu lösen. Und sein Wunsch ist es, dass du in diese göttliche Freiheit hineinkommst, zu der er dich berufen hat. In Johannes 8, 36 heißt es: Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wirklich frei. Frei von Bindung, frei von Knechtschaft, frei von Versklavung. Frei von den Dingen, die dir die Freiheit rauben wollen. Ägypten, wie auch immer das für dich persönlich aussieht, ist nicht der Ort, für den du gedacht bist. Gott möchte, dass du da rauskommst, dass du frei wirst von diesem Geist der Knechtschaft, der Gefangenschaft. Er ist ein Gott, der dich sieht. Er ist ein Gott, der dein Schreien hört. Er ist ein Gott, der dich besser kennt als du dich selbst. Und weil er dich so gut kennt, liebt er dich. Lass nicht zu, dass Angst dich davon abhält, das zu tun, wozu Gott dich berufen möchte. Wir haben einen Gott, der mit dir weitergeht. Gott, das Ja zu dir steht. Ein für alle Mal. Und deine Identität, die hängt nicht an den Umständen, nicht an deinen Erfahrungen, nicht an den Dingen, die du vielleicht erlebt hast. Gott ruft dich heraus in eine neue Identität. In eine Identität der Freiheit der Kinder Gottes. Und Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht da stehen lässt, sondern dass du uns genauso begegnest, wie du dem Volk Israel damals begegnet bist. Dass du sagst, hey, ich sehe dich. Ich höre dich. Ich weiß, was dich umtreibt. Ich weiß, was dich bindet. Ich weiß nicht, was dich in der Knechtschaft hält. Und ich reiche dir meine Hand. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir das alles vor dich bringen dürfen. Dass wir das in Anspruch nehmen dürfen, dass in dir wirklich Freiheit ist. Eine Freiheit, die das alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Danke dafür.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.